Rede des Monats, Universitätsbibliothek Freiburg.
Dr. Ludger Lütgehaus hielt seinen Vortrag »Kaspar Hauser oder die Natur in der Gesellschaft« am 18. März 1984 im Haus der Katholischen Akademie der Erzdiözese Freiburg im Breisgau aus Anlass des 150. Todestages von Kaspar Hauser.
Meine Damen und Herren, vielen Dank für die freundliche Einführung. Wenn Sie sich das Thema dieses Vortrags, und zwar die Formulierung, etwas genauer angesehen haben, wird Ihnen aufgefallen sein, dass es Anführungszeichen, Vorbehaltszeichen zuhauf dabei gibt. Vielleicht werden Sie gedacht haben, der Referent ist offenbar einer von den fürchterlichen Komplizierten. Denn gibt es etwas Eindeutigeres als den Gegensatz zwischen Natur und Gesellschaft? Verstehen Sie mich hinten? Wenn Sie etwas wohlwollender interpretiert haben, werden Sie vielleicht gedacht haben und zugleich Kaspar Hauser Kenner sind, von denen es ja hier sicherlich eine ganze Menge geben wird. Der Referent will es offenbar dem guten Kaspar Hauser nachtun, dem sogar vom Lehrer Meyer, auf den ich öfters noch zurückkommen werde, nachgerühmt wurde, dass er die Verwendung kompliziertester Satzzeichen, vor allem des Semikolons in diesem Falle, im Laufe seiner Entwicklung gelernt habe. Nun, ich komme auf diese Anführungszeichen, die Vorbehalte gegen die Entgegensetzung von Natur und Gesellschaft noch zurück. Bevor ich das tue, möchte ich Sie bitten, mit mir ein Gedankenexperiment etwas ernsthafter zu verfolgen, und zwar drei Fragen, die uns zu meiner Fragestellung bringen sollen. Die erste dieser Fragen lautet: Wenn Ihnen ein unbekanntes Menschenkind zugelaufen wäre, was hätten Sie mit ihm getan? Die zweite Frage: Da Sie selber unbekannte Menschenkinder gewesen sind, was hat man mit Ihnen oder für Sie getan? Da Ihnen drittens, sofern Sie Eltern sind, unbekannte Menschenkinder geboren worden sind, was haben Sie mit diesen oder für Sie getan? Ich bin mir bewusst, dass das drei sehr persönliche, vielleicht zu persönliche Fragen sind, die aber unserem Thema durchaus angemessen sind. Denn ich glaube, dass genau Sie sich stellen, wenn man den Fall Kaspar Hauser und seine Geschichte nicht als bloß interessante historische Etüde fasst, sondern als ein menschliches Problem. Zur Verständigung über diesen Fall selber und die Kaspar Hauser Literatur will ich Ihnen nur kurz das Nötige vorweg bieten. Wie Sie wissen, sind ganze Bibliotheken über Kaspar Hauser geschrieben worden. Bereits 1927 verzeichnete die Bibliographie von Peitler und Ley über 1000 Titel, und nachdem wir im letzten Jahr, 17. Dezember, den 150. Todestag von Kaspar Hauser begangen haben, sind sicherlich inzwischen weitere 1000 hinzugekommen. Diese Darstellungen, die Kaspar Hauser insgesamt zu einer der meistdiskutierten Figuren der Geschichte machen, und zwar ohne, dass es dabei um einen ihrer sogenannten Großen ginge, sind sehr unterschiedlich in der Qualität. Es haben sich nicht nur seriöse und nüchterne Autoren im Bemühen um Aufklärung mit dem Fall auseinandergesetzt, sondern auch reißerische, fantastische oder blindparteiische, die erfolgreich zu seiner weiteren Verdunkelung beigetragen haben. Hinzu kommt, dass die Kaspar Hauser Literatur durch sehr verschiedenartige methodische Ansätze gekennzeichnet ist. Gewiss haben sich in erster Linie Kriminalisten und Historiker mit dem politischen Kriminalfall Kaspar Hauser auseinandergesetzt. Aber auch Mediziner und Soziologen, Psychologen und Parapsychologen, Philosophen, Theologen, Pädagogen und auch Sprachwissenschaftler sind seiner Deutung nachgegangen. Zu den wissenschaftlichen Versuchen haben sich schon sehr bald künstlerische Darstellungen gesellt. und bereits die Urszene des Falles lässt sehr deutlich erkennen, wie sich schlicht menschliche mit politischen und weltanschaulichen Interessen mischen. Schließlich ist die Debatte um Caspar Hauser bekanntlich äußerst kontrovers. Die Hauser-Anhänger, denen er ein Betrogener, das Opfer einer groß angelegten politischen Intrige war, und die Gegner, die in ihm einen Betrüger, bestenfalls einen sich selbst irreleitenden Phantasten und Psychopathen sahen, standen und stehen sich hier bis zur unversöhnlichen Feindschaft gegenüber. Indes haben selbst die gegensätzlichsten Autoren meist eines gemeinsam. Sie beglücken uns gerne immer mal wieder, so oder so, mit des Rätsels Lösung. Mit dieser etwas ironischen Feststellung soll zwar keineswegs der Neutralität das Wort geredet werden, denn ich meine, dass seit dem Lebenswerk des großen Caspar Hauser-Forschers Hermann Pies die Position der Anti-Hauserianer einigermaßen schlecht besetzt ist. Aber auch noch der geglückteste Indizienbeweis bleibt ein bloßer Indizienbeweis. Es empfiehlt sich also, bei aller Parteilichkeit eine gewisse Reserve beizubehalten. Mit diesem Vorbehalt möchte ich Ihnen kurz die Chronologie des Falles in Erinnerung rufen, wie sie einer der engagiertesten Pro-Hauserianer, der Nürnberger Gymnasialprofessor und erste Ziehvater Caspar Hausers, Georg Friedrich Daumer, aufgezeichnet hat. Da heißt es, 1828, 26. Mai, erstes Erscheinen des Findlings in Nürnberg. Es war am zweiten Pfingstfeiertag, nachmittags zwischen 4 und 5 Uhr auf dem sogenannten Unschlittplatze und Beginn seines Aufenthaltes im Gefängnisturm daselbst. Den Andeutungen nach, welche Hauser gab, als er sich einigermaßen verständigen konnte, war er jahrelang in einem dunklen Loche versteckt, darin in sitzender Stellung festgebunden gewesen, mit Wasser und Brot kümmerlich ernährt worden und hatte sich im Wachen mit einigen Spielsachen für Kinder beschäftigt. Juni, er zeigt außerordentliche Lernbegierde, enorme Befähigung und eine ins Fabelhafte gehende Gedächtniskraft. In moralischer Beziehung ist er von absoluter Reinheit, Unschuld, Güte und Seelenschönheit. In physischer Beziehung war Hauser allen meinen und meiner Freunde Beobachtungen nach von beispielloser Reizbarkeit und Empfindlichkeit, sodass er Dinge verspürte, für die sonst niemand Sinn und Empfindung zu haben pflegt. 18. Juli, er wird in meine Wohnung versetzt und meiner Pflege übergeben. Sein Gesundheitszustand ist zu dieser Zeit höchst bedenklich. Er genießt auch hier noch anfangs bloß Wasser und Brot. August, er träumt von einem Schlosse, in welchem er früher einmal gewesen zu sein glaubt. Ende Oktobers, er wundert sich über ein beschneites Dach und wähnt, es sei angestrichen worden. November, Gewöhnung an Fleischkost, die eine seine feinen Empfindungen abstumpfende Wirkung tut. 1829, Frühling, er schreibt ein gereimtes Gedicht nieder. Juni, er klagt, dass er nicht mehr so fein höre wie früher. Er spürt beim Anfühlen von Menschen nichts Eigentümliches mehr. September, noch ist ihm Süßes zuwider. 17. Oktober, Mordversuch in meinem Hause und schwere Erkrankung infolge desselben. Dezember, er wird von mir hinweg in die Wohnung des Kaufmanns und Magistratsrats Bieberbach versetzt, wo besonders Frau Bieberbach seine erbitterte unversöhnliche Feindin wird. 1830, Mai, Hauser zerfällt mit der Bieberbachschen Familie und kommt zu dem zu seinem Vormunde ernannten Freiherrn von Tucher in Nürnberg, wo er sich 1,5 Jahre lang tadellos und zur vollen Zufriedenheit seines ihn in liebreicher, aber ernster Weise behandelnden und beaufsichtigenden Vormundes und Verpflegers beträgt. Juli 1830, Polizeirat Merker in Berlin spricht den Verdacht aus, dass Hauser ein Betrüger sei. 1831, Mai, Graf Stanhope erscheint in Nürnberg und zieht den Findling an sich. November, Herr von Tucher beschwert sich über den höchst verderblichen Einfluss des Grafen. Dezember, Hauser wird nach Ansbach versetzt und dem Lehrer Meyer daselbst übergeben. 1832, Feuerbachs Schrift über Caspar Hauser und meine Mitteilungen über ihn erscheinen. Im Februar dieses Jahres sendet Feuerbach an die Königin Caroline von Bayern ein Memoir, worin über Hausers Herkunft gehandelt und derselbe als ein angeblich Gestorbener, in Wahrheit aber wegen seiner Berechtigung zur Thronfolge, nur beiseite geschaffter badischer Prinz, Sohn der Großherzogin Stephanie, bezeichnet wird. 1833, 29. Mai, Feuerbach stirbt plötzlich zu Frankfurt am Main. Es entsteht der Verdacht, derselbe sei durch Gift aus dem Wege geräumt worden. 14. Dezember, Hauser erhält im Schlossgarten zu Ansbach eine tiefe, absolut tödliche Stichwunde. 17. Dezember 1833, sein Tod, der ihm durch das Benehmen seiner Umgebung, die ihn als einen Betrüger und Selbstmörder behandelt, grausam verbittert wird. Er stirbt unter laut erhobener Klage darüber. Soweit die Chronologie von Daumer. An ihr interessiert uns hier vor allem das Bild, das Daumer von Caspar Hauser entwirft. Es ist das eines Wesens, das in seiner individuellen und kommunikativen Entwicklung zurückgehalten worden ist, aber sich mehr Sensibilität, mehr Güte und Seelenschönheit als sonst üblich bewahrt hat. Dieses Bild ist in der Tat für einen großen Teil der Menschen um Caspar Hauser repräsentativ gewesen. So wie Daumer durch ihn bewiesen sieht, dass der Mensch edel geschaffen ist und die Bestialität nicht die Grundlage seiner Natur bildet, so haben auch Feuerbach, auch der Nürnberger Bürgermeister Binder oder Caspars dritter Ziehvater, der Freiherr von Tucher, wie viele andere mehr, ihn gleichsam verstanden als Stimme der reinen, und zwar der unverbildeten Natur. Der paradiesischen Unschuld vor dem aufgezwungenen gesellschaftlichen Sündenfall, dem Absturz in eine Normalität, die ganz und gar nicht die Norm ist. Aber auch diejenigen, die Caspar Hauser weniger freundlich gesinnt waren, haben in ihm so etwas wie die vorgesellschaftliche Natur, wie eine Tabula rasa gesehen, auch wenn sie robuster und selbstgewisser mit dieser Natur umgesprungen sind. Für sie war Caspar Hauser die ungebildete Natur, der unkultivierte Wildmensch, an dem die Gesellschaft, die Religion, die Sitte ihr Bildungswerk zu vollbringen hatten. Wenn es aber, und hier sind wir jetzt bei den Anführungszeichen angelangt, wenn es aber trotz gegensätzlicher Vorzeichen allemal die Natur war, die hier der Gesellschaft begegnete, warum dann dieser Vorbehalt, mit dem ich die beiden Begriffe versehen habe? Ich habe das durchaus nicht deswegen getan, weil Caspar Hauser, was für viele von Ihnen vielleicht doch überraschend zu hören sein wird, zunächst und auf lange Zeit ganz und gar kein Naturfreund war. Offenbar muss man auch in einem gewissen Sinn mit Natur schon vertraut sein, um etwas wie Zuwendung zur Natur erleben zu können. Die auf Schiller zurückgehende Theorie des sentimentalischen Interesses für die Natur aus der Kultur heraus als Sehnsuchtsbild bedeutet doch, dass immer noch irgendeine Form von Anknüpfungsmöglichkeit an Natur da gewesen sein muss. Mein Vorbehalt erklärt sich zunächst daraus, dass Caspar Hauser bei seiner Auffindung zwar tatsächlich in seiner Entwicklung retardiert, aber keineswegs total vorgesellschaftlich, auch keine totale Tabula rasa war. denn sein Leben beginnt ja gar nicht auf dem Unschlittplatz zu Nürnberg, wie wir oft anzunehmen geneigt sind, sondern mit einer Geburt, von der wir annehmen können, dass es keine allseits begrüßte Geburt war. Und auch sein Gefängnisleben hat bestimmte Formen der Nahrung, der Hygiene, des Wohnens, bestimmte Lebensrhythmen und auch bestimmte Spielformen der Kommunikation, ja, wenn man so will, der Symbiose gekannt. Der Findling Kaspar Hauser ist also ab Ovo keine pure Natur gewesen, folglich, nebenbei gesagt, auch nur sehr begrenzt tauglich für das, was in unserer Epoche auf den Namen eines Kaspar Hauser Versuches getauft worden ist, die Sonderung der Angeborenen von den erworbenen Anteilen durch Isolation. Desgleichen ist die Gesellschaft dieses Findlings nicht schlicht und einfach die Gesellschaft, sondern eine bestimmte Gesellschaft, deren Konturen sich für uns nicht zuletzt daraus ergeben, wie sie mit dem umgegangen ist, was sie als Natur begriff. Schließlich ist der Gegensatz von Naturanhängern und Gesellschaftsvertretern, so wichtig er in den Prinzipien ist und so bedeutungsvoll er für Kaspar Hauser menschlich war, es ist ganz ohne Zweifel so, dass er auf der Seite der Naturanhänger viel mehr menschliches Verständnis gefunden hat, nicht so tiefgreifend gewesen, wie es sich auf den ersten Blick darstellt. Schon auf der Urszene des Falles spricht die angebliche Stimme der Natur nur allzu oft wie die der Gesellschaft. Und die Kaspar Hauser Literatur wird diesen verschwiegenen Pakt immer wieder bestätigen. Ich möchte das gleich an einigen charakteristischen Beispielen verfolgen. Zuvor möchte ich aber noch einer prinzipielleren Frage nachgehen. Was passiert überhaupt, wenn die Normalität auf einen anders gearteten, fremden, noch nicht assimilierten und noch nicht dressierten Menschen trifft, der, mit Feuerbach geredet, gleichsam das einzige Geschöpf seiner Gattung ist? Ich beginne hier mit einem sattsam bekannten Phänomen, mit dem Kaspar Hauser trotz der Rücksichtnahme einiger verständnisvoller Menschen nur allzu bald konfrontiert worden ist. Es ist eine buchstäblich zu verstehende Neugier, die sich ohne Schranken und ohne Respekt auf das Unbekannte, das ihr da begegnete, gestürzt hat. Diese Neugier lässt sich in verschiedenen Formen studieren. Sie äußert sich in der Gafferei, mit der man im Nürnberger Gefängnisturm das rare Exemplar, wie es hieß, besieht und tatsächlich zum Zoobewohner macht. Wie sehr das von Kaspar Hauser registriert, und zwar als Betroffenem und Leidendem registriert worden ist, kann man an einer bezeichnenden Anekdote verfolgen. Als er im Herbst der 1828 Affen sah, die allerlei Kunststücke machten, hatte er eine kindliche Freude darüber. Da er aber bemerkte, wie sie immer wieder damit von vorne anfangen mussten, um neu hinzugekommene Zuschauer zu befriedigen, verlangte er, mit dem Ausdrucke des Mitleids fortgeführt zu werden. Er hätte vor Jammer nicht mehr zusehen können, sagte er nachher, denn er habe selbst die Erfahrung gemacht, wie widerlich es sei, das, was er schon tausendmal den Neugierigen gesagt und vorgezeigt habe, von neuem sagen und vorzeigen zu müssen. Man trifft aber auch auf diese Neugier in der scheinbaren Gastfreundlichkeit, die den Findling von Empfang zu Empfang hetzt und in Wahrheit nur von Impresarios inszeniert wird, die zugleich Voyeure sind. Diese Neugier begegnet aber auch, höchst aktuell, wie ich meine, in einem wissenschaftlichen Zugriff, in einer Experimentierlust, die den Erkenntnisgewinn allemal über das Persönlichkeitsrecht stellt. Heinrich Laube hat hier durchaus richtig prophezeit, der arme Kaspar wird ein Experiment für alle Parteien werden, für alle Parteien. Auch bei einem einfühlsamen Mann wie Daumer war der Wille zum Wissen wenigstens mitbestimmend. Der Status Natur schützt eben, wie wir durchaus selber wissen, keineswegs vor diesem Willen zum Wissen. Die ganze wissenschaftliche Begegnung mit dem Findling mutet oft an wie ein einziger Caspar Hauser Versuch, und hier stimmt der Terminus, bei dem das rare Exemplar wie selbstverständlich zum Forschungsobjekt wird. Und das Motto dieses Versuches darf man durchaus mit der Zuspitzung eines berühmten Satzes aus der deutschen Literatur wiedergeben, wenn es bei Georg Büchners Medicus heißt, Woyzeck, er hat eine Aberration, und das sehr befriedigt zur Kenntnis genommen wird, so verblasst das in Sachen Caspar Hauser allemal vor dem Satz, Caspar, er ist eine Aberration. Die letzte traurige Wahrheit all dieser Neugierformen aber deutet sich dort an, wo das Interesse in dem Maße nachzulassen beginnt, wie der außergewöhnliche Unbekannte gewöhnlicher wird. Das Schlimmste, was Caspar Hauser aus dieser Perspektive wohl hätte passieren können, wäre die endgültige Lösung der von ihm aufgegebenen Rätsel gewesen. Denn Rätsel, auch menschliche, sind nur so lange attraktiv, wie sie eben Rätsel sind. Der Neugier stellt sich im Fall Caspar Hauser ein zweites Phänomen würdig an die Seite. Das vorschnelle Urteil, das Vorurteil. Wir treffen darauf im unersättlichen Gerede der Leute, in jenen unsäglichen Gerüchteweisheiten, bei denen man immer umso mehr zu wissen behauptet, je weniger man tatsächlich weiß. Dieses Vorurteil begegnet in dem atemberaubenden Tempo, in der dogmatischen Selbstgewissheit, mit der sich die meisten der Menschen um Caspar Hauser, aber auch viele der bloß über ihn schreibenden Autoren, ihre Meinung gebildet haben. Den Ersteren, gleich ob sie mit ihm sympathisierten oder ihm kritisch gegenüberstanden, mag man noch eine intuitive oder auf Erfahrung gegründete persönliche Wahrnehmung zugestehen. Wenn aber zum Beispiel der eben schon zitierte Berliner Polizeirat Merker ungerührt von jeder persönlichen Kenntnis, er hat Caspar Hauser nie gesehen, 1830 zum Besten gibt, dass Caspar Hauser, Zitat, nicht unwahrscheinlich ein Betrüger sei, so darf man darin wohl mit derselben scheinbaren Zurückhaltung nicht unwahrscheinlich eine hanebüchene Voreingenommenheit sehen. Dieser Mangel an Skepsis und Selbstkritik ist, wie ich schon angedeutet habe, ein Grundzug großer Teile der gesamten Caspar Hauser Literatur geblieben. Es ist nicht zu viel behauptet, meine ich, dass auch hier, wie beim Gerüchte, Gerede der Leute, das Ausmaß der Spekulation nur allzu oft dem Mangel an gesichertem Wissen entspricht. Allerdings ist in der Auseinandersetzung mit dem Fall Caspar Hauser auch ein grundsätzliches Problem der Geisteswissenschaften fassbar, das, ich bitte Sie um Pardon, unter dem Terminus hermeneutischer Zirkel bekannt ist. Ich hoffe, dass Sie mir jetzt nicht innerlich schon davongehen, falls Ihnen das nicht bekannt ist, terminologisch. Soll heißen, wenn die Geisteswissenschaften ihre Gegenstände deuten, aber auch zum Beispiel, wenn ein Psychologe seinen Patienten analysiert, dann müssen sie damit rechnen, dass sich die Wahrnehmung des Objektes nicht rein, nicht absolut sachlich vollzieht, sondern mit den Einflüssen des Subjekts vermischt. Dieses hermeneutische Problem stellt sich, wie ich meine, im Fall Caspar Hauser in ganz zugespitzter Form dar. Je größer die menschliche Terra incognita, umso größer offenbar auch die Verführung, die weißen Flecken der Landkarte mit den eigenen Gestalten zu bevölkern. So ist Caspar Hauser tatsächlich eine Art von Projektionsschirm geworden, auf dem die Interpreten immer wieder sich abgebildet haben. Dieses grundsätzliche hermeneutische Problem beginnt schon bei der Frage, wie man diesen Fall sprachlich angemessen vergegenwärtigt, gleich ob das in literarisch-künstlerischer oder in wissenschaftlicher Form geschieht. Denn wo man Caspar Hauser selber sprechen lässt, ist das etwas anderes als da, wo man über ihn spricht. Anklage- und Verteidigungsschriften haben die Reduzierung auf den Akkusativ, den wortwörtlich zu verstehenden Akkusativ, gemein. Die Faszination der frühen Publikationen von Feuerbach, von Daumer, die hier eine wohltätige Ausnahme machen, rührt nicht zuletzt daher, dass Caspar Hauser da noch unmittelbarer und persönlicher als sonst zu Wort kommt. Freilich bleibt auch das Dilemma, dass jeder fremde Text, auch der meinige, selbstverständlich, nicht umhin kann, dieser Person gewissermaßen zu soufflieren und zu bestätigen, was Schiller über die Sprache generell gesagt hat. Spricht die Seele, so spricht, ach, die Seele nicht mehr. Soll hier heißen, man leiht Caspar Hauser notgedrungen Worte, ohne die er nicht spräche, mit denen aber auch er nicht mehr spricht. Das Einzige, was man in dieser ebenso unerfreulichen wie unvermeidlichen Situation tun kann, ist einmal, dass man sich dieser Leihgaben bewusst bleibt. Zum anderen eben, dass man Caspar Hauser, wo immer es geht, selber zu Wort kommen lässt. Genau diese Absicht aber führt uns mitten in die menschlichen und pädagogischen Probleme des Falles hinein. Denn wen will man denn überhaupt hier zu Wort kommen lassen? Den frühen oder den bereits erzogenen Caspar Hauser? Führt dieser Fall nicht gerade jenes sprachliche Lehrstück in Reinform vor, das jedes Kind am eigenen Sprachleibe erfährt, wenn es eine Normalsprache erwirbt, die nur sehr begrenzt die seine genannt werden kann? Dieses Lehrstück beginnt mit dem Satz, den Caspar Hauser bei seiner Auffindung von sich gibt. Sechtene möchte wählen, wie mein Vater wähn ist, Dialekt. Ein solcher Reiter möchte er werden, wie sein Vater einer gewesen ist. Unabhängig von der Frage, welche taktische Funktion dieser Caspar Hauser ja mitgegebene Satz hatte, ist er gewiss einer der Grundsätze, die wir gelernt haben oder selber gerne lehren. Denn es ist ein Satz, der auf Identifikation, die Übernahme einer Rolle, einen familiären Fortsetzungsroman zielt. Mit jedem Individuum beginnt aber ein anderer Mensch, als sein Vater oder seine Mutter war. Für den weiteren Verlauf dieses Sprachlehrstücks möchte ich mich auf ein paar Beispiele beschränken. Zunächst vielleicht zwei lustige. Eines davon, als Caspar Hauser ein Herr mit einem etwas kompakteren Bauch begegnete, nannte er ihn den Mann mit dem großen Berg. Und als er eine Frau sah, die einen hübschen langen Schal, der fast bis zur Erde reichte, trug, sagte er zu ihr, das ist die Frau mit dem schönen Schweif. Etwas ernsthaftere Beispiele gehen in Richtung seiner sozialpsychologischen Situation. Wenn Caspar Hauser sich, wie er sagt, von seiner Umwelt eingemacht fühlt, dann ist das wohl zutreffender, als wenn sie ihn umgäbe. Wenn er sagt, es fühlt mich, dann drückt das wohl weit besser die Übermacht von Gefühlen aus, als wenn er sagte, ich fühle. Und man braucht nur Ohren haben zu hören, um zuzustimmen, wenn Caspar den Ton der Violine ausführlicher als den der Gitarre nennt. Indes hat all das keinen Schulmeister, keinen Rotstift, auch keinen der Naturanhänger, die in Kaspars Kuriositäten verliebt waren, daran gehindert, für zunehmende Normalsprachlichkeit und Sprachrichtigkeit bei ihm zu sorgen. Unter ihrem Einfluss vertauscht er seine ebenso radebrechenden wie unvergesslichen frühen Sätze mit einem Stil, der ebenso korrekt wie klischiert und im Stil biedermeierlicher Empfindsamkeit auch modisch ist. Als Kaspar auch noch richtig Latein lernen soll, um richtig Deutsch zu können, wie man ihm sagt, glossiert er das zwar mit der Frage, ob denn die Römer nötig gehabt hätten, richtig Deutsch zu lernen, um richtig Lateinisch zu können. Ansonsten aber sperrt er sich gegen diese Sprachetüden nicht und steigt schließlich sogar zum brauchbaren Kanzleikopisten auf. Mit dieser sarkastischen Feststellung will ich nicht prinzipiell für eine sprachliche Antipädagogik plädieren. Aber das Sprachlehrstück Kaspar Hauser kann vielleicht doch zeigen, dass die normale Sprache nicht des sprachlichen Lebens erster und bester Schluss ist und dass wir manchmal besser täten, wenn wir der Sprachfähigkeit und der Spracheigentümlichkeit den Vorzug vor der Sprachrichtigkeit gäben. Freilich setzte das auch voraus, dass wir bereit und imstande wären, uns in gewissem Umfang wenigstens von der Macht des Gewohnten und als richtig Bestätigten zu befreien und vor allem auf ein Prinzip zu verzichten, das uns denkbar tief eingewurzelt ist. Es ist das Prinzip Selbstbestätigung. Jene ihrerseits immer wieder bestätigte Maxime, die aus dem Anderen das Echo, aus dem Eigentümlichen das Normale, aus dem Neuen die Wiederholung zu machen versucht. Dieses Prinzip, das für die Stabilität von Gesellschaften und Institutionen wichtig sein mag, aber nicht der Erhaltung und auch nicht der Förderung von Individualität dient, begegnet im Fall Kaspar Hauser auf allen Ebenen und bei allen Parteien. Ich will das im Folgenden an einigen philosophischen, religiösen und vor allem psychologisch-pädagogischen Fragen zu zeigen versuchen, muss Sie allerdings schon jetzt um Pardon bitten, wenn es dabei in den Räumen einer toleranten katholischen Akademie nicht ganz ohne heikle Themen und Thesen abgehen kann. Ich beginne mit der buchstäblich existenzphilosophischen Dimension, die der Fall Kaspar Hauser hat. Alle Beteiligten waren sich immer mit Recht darin einig, dass Kaspar aus seiner nahezu tierischen Präexistenz ins Licht, ins Leben, zu den Menschen kommen, kurz erst einmal richtig geboren werden musste. Und jeder Versuch, sein gleichsam vorgeburtliches Leben zu idealisieren und damit auch indirekt den partiellen Seelenmord zu rechtfertigen, der in seiner langjährigen Isolationshaft liegt, wäre nur zynisch zu nennen. Gleichwohl muss man feststellen, dass Kaspar Hauser deutlicher als sonst üblich die Geburt des eigenen Leibes am eigenen Leibe erlebt und nicht trotzdem, sondern eben deswegen dem Leben öfters die Gefolgschaft verweigert hat. In der ersten Fassung seiner Autobiografie heißt es in der Erinnerung an das Dunkel seiner vorgeburtlichen Höhle: Ich bin immer vergnügt gewesen und zufrieden, weil mir niemals was wehgetan habe. In den ersten Zeiten nach seiner Geburt, wo er sich mit seinem Leben auf der Welt, wie Feuerbach sagte, nichts weniger als zufrieden zeigte, hoffte er sogar auf die Rückkehr des Mannes, der ihn in seinen Käfig, wo ihm wohl gewesen, zurückbringen und dadurch in den früheren schmerzlosen Zustand zurückversetzen werde. Danach fehlt es zwar durchaus nicht an Bekundungen der Lebensfreude, ja an einem begeisterten Überschwang, in dem eine unvergleichliche Sensibilität hinreißenden Ausdruck findet. Aber gerade diese Begeisterung wieder kann in die Schwermut über das entgangene Leben umschlagen, in den Wunsch: Ich wollte, ich wäre nie aus meinem Käfig gekommen. Dann hätte ich von allem dem nichts gewusst und hätte nichts vermisst und hätte keinen Jammer darüber gehabt, dass ich kein Kind gewesen und so spät auf die Welt gekommen bin. Und am Schluss steht in verschiedenen Varianten die Aussage: Das ermüdete Haupt erbittet sich Ruhe. Die entschlossenen Pädagogen, mit denen Kaspar zunehmend zu tun hatte, konnten in solchen Bekundungen nur Undank entdecken. Daumer und Feuerbach wurden immerhin nachdenklich gestimmt. Aber auch sie stellten, wie ich meine, letzten Endes jene Frage nicht, die das Leben, gleich ob das der Natur oder das der Gesellschaft, in seinem unerschütterlichen Glauben an sich selbst nicht so gern zur Kenntnis nimmt: Was nämlich einem Menschen geschenkt werde, wenn wir ihm, wie wir sagen, das Leben schenken und er, wie wir ebenfalls zu sagen pflegen, das sogenannte Licht der Welt erblickt. Noch deutlicher ist das Prinzip Selbstbestätigung in den religiösen Aspekten des Falles zu fassen. Und zwar wieder so, dass scheinbar fundamentale Gegensätze zwischen den Parteien um Kaspar Hauser gegenüber fatalen Gemeinsamkeiten verblassen. Es ist klar, dass wir uns hier in der angekündigten heiklen Zone befinden. Unter den Personengruppen, die den Findling mehr als andere in Furcht und Schrecken versetzten, nahmen neben den Ärzten alsbald die Pfarrer eine Spitzenstellung ein. Die Ersteren, weil sie seiner Meinung nach nichts anderes zu tun hatten und nichts Besseres, als die Menschen durch scheußlich schmeckende Arzneien krank zu machen. Die Zweiten also, die Pfarrer, weil sie den ihm, wie Feuerbach sagt, eingeborenen Pyrrho, den Skeptikerteufel also, mit Stumpf und Stiel und ohne Verzug auszutreiben gedachten. Schon gleich nach seiner Ankunft wurde eher laut als überzeugungsstark der Versuch gemacht, ihn zu missionieren, obwohl er nicht nur die Bitte um Ruhe und Geduld geäußert hatte, sondern auch eine spürbare Abneigung gegen bestimmte Glaubensartikel bezeigte, die ihm vollkommen unplausibel vorkamen. Sah er, heißt es bei Feuerbach, einen der Pfarrer, die sich, das ist meine Ergänzung, um die konfessionellen Anteile an der Findlingsseele stritten, auch das war der Fall, so geriet er, Feuerbach, sagt das, sichtlich in Entsetzen. Fragte man ihn um die Ursache, so antwortete er: Weil mich diese Leute schon sehr gepeinigt haben. Einmal sind ihrer vier auf einmal zu mir auf den Turm gekommen und haben mir Dinge gesagt, die ich damals gar nicht verstanden habe. Zum Beispiel, dass Gott alles aus nichts geschaffen. Wenn ich um Erläuterung bat, so schrien alle zusammen und jeder sagte etwas anderes. Als ich ihnen sagte, das alles verstehe ich jetzt noch nicht, ich müsse zuerst lesen und schreiben lernen, so antworteten sie mir, jene Dinge müsse man zuerst lernen. Auch sind sie nicht eher fortgegangen, als bis ich ihnen das Verlangen zu erkennen gab, sie möchte mich doch endlich einmal in Ruhe lassen. Es wirkt wie die komische Rache seiner hier so deutlich strapazierten Sensibilität, wenn Kaspar den Gesangs-, den Bet- und den Predigtrhythmus eines Gottesdienstes so beschreibt: Erst schrien die Leute und wenn diese aufhörten, fing der Pfarrer zu schreien an. Ja, Ja, dieser Kommentar ist natürlich lustig genug. Eine etwas drastischere Episode in dieser Richtung ist seine Konfirmation gewesen. Sie wissen vielleicht, dass er Alkohol, nicht mal den Geruch von Alkohol, vertragen konnte. Trotzdem hat man ihn gezwungen, das Abendmahl eben zu nehmen, obwohl man voraussah, wie es dann auch tatsächlich passierte, dass er sich übergeben musste. Mit all dem soll nicht bestritten werden, dass Kaspar schließlich doch erfolgreich missioniert worden ist und im Ansbacher Pfarrer Fuhrmann einen sehr menschlichen Freund und Verteidiger gefunden hat. Es bleibt hier aber doch der bedenkliche Eindruck, so meine ich, dass der Offenbarungs- und Heilswille als eine mögliche Form des Willens zur Macht sich hier allzu schnell und selbstgewiss einer fremden Seele mit eigenen Gesetzen zu bemächtigen versucht hat. Aber auch auf der Gegenseite der orthodoxen kirchlichen Gesellschaft, wo man den Findling im Gefolge des seinerzeit noch nicht konvertierten Daumer zu einer Art Heiland stilisierte oder zumindest als Medium behandelte, ist trotz aller Hochschätzung wenig wirklicher Respekt vor dem Seelenleben eines fremden Menschen zu spüren. Nur der einzige Feuerbach macht hier eine Ausnahme. Die Zuschreibung übernatürlicher Natur, die hier vorgenommen wurde, scheint vielmehr nur eine andere Form der Vergewaltigung, die Offenbarung von Kaspars angeblicher spiritueller und geschichtlicher Sendung, nur ein Ausdruck eigenen Sendungsbewusstseins zu sein. Das Prinzip Selbstbestätigung, das sich bisher an den hermeneutischen, den sprachlichen, existenziellen und religiösen Aspekten des Falles verfolgt habe, kulminiert schließlich in der Behandlung und Auffassung, die man ihm in psychologisch-pädagogischer Hinsicht angedeihen ließ. Und mehr noch als bisher zeigt sich dabei, dass dieses Prinzip quer durch die gewohnten Gruppierungen und Parteiungen geht, dass es sich nicht nur bei den Gesellschaftsvertretern findet, sondern auch bei den Naturanhängern. Das ist irritierend genug, denn haben wir nicht etwa gelernt, dass sich spätestens seit den Tagen Rousseaus gerade im Zeichen der Natur die Kritik und Selbstkritik von Gesellschaft vollzieht? Wir haben es gelernt und gewiss hat dieses Retour à la Nature diese Bedeutung gehabt. Was aber den Fall Kaspar Hauser in dieser Hinsicht so bedenklich macht, ist die Tatsache, dass selbst noch das Sehnsuchtsbild Züge eben der Gesellschaft trägt, gegen die es sich wendet. Wenn ich das sage, möchte ich allerdings auf keinen Fall missverstanden werden, etwa in dem Sinne, dass der Naturbegriff als gesellschaftskritischer Grenzbegriff aufzugeben wäre. Es kommt, meine ich, gerade darauf an, dass die Natur unverstellter noch, gleichsam noch natürlicher zu fassen und als solche sein zu lassen. Wie Sie sich erinnern, haben die Naturanhänger, bei denen Kaspar, wie gesagt, durchaus das meiste Verständnis, menschliches Verständnis gefunden hat, ihn als Bild des paradiesischen Menschen gefeiert. Was aber dieses Paradiesbild mitbestimmt, zumindest mitbestimmt, sind just jene Vorstellungen, die sonst als Erziehungsziele auftauchen. Symptomatisch dafür sind zum Beispiel die Reaktionen der Kaspar umgebenden Menschen auf die vielfach belegte Reinlichkeit und Ordentlichkeit des Findlings. Alle Fallbeteiligten, aber auch alle späteren Autoren registrieren sichtlich befriedigt, wie schön, dass die Natur so sauber ist, wie erleichternd, dass er das schon kann, dass wir ihn wenigstens das nicht mehr zu lehren brauchen. Aber man braucht nicht in die Abgründe der Analpsychologie hinabzusteigen, um zu sehen, dass dieser Kaspar Hauser, der in seinem Gefängnis und in seinen Erinnerungen immer schon aus den Windeln war, der sich ärgerte, wenn die Ross und die Hunde nicht wie er auf den Abtritt gingen, die Katzen nicht mit Händen aßen und die Skulpturen sich nicht wuschen, dass dieser Kaspar nicht mehr eine Gestalt der unschuldigen Natur, sondern ein Resultat und auch eine Wunscherfüllung der Sekundärdressur war. Mehr noch gilt dieser Befund für die sexuellen Aspekte, für die Reaktionen der Umwelt auf Kaspars augenfälliges sexuelles Desinteresse. Dieses Desinteresse wurde so lange als überaus beruhigend empfunden, wie sich kein Homosexualitätsverdacht ergab. Nicht auszudenken, wenn diese Unschuld den sexuellen Sündenfall so oder so wiederholt hätte. Schon das leise erotische Interesse Kaspars an der Schwägerin des Bürgermeisters Binder, der Frau Kannewurf, hat bei dem letzten Ziehvater Kaspars, dem Ansbacher Lehrer Meyer, gestrengste Disziplinarmaßnahmen ausgelöst. Wenn wir von hier aus zu den Fragen der Charakterpsychologie im weiteren Sinn übergehen, so stellen wir fest, dass sowohl die Pädagogen der ungebildeten Natur wie die Anhänger der unverbildeten einen Zug immer wieder gemeinsam hervorgehoben haben: Kaspars außerordentliche Bereitschaft und Fähigkeit, sich in die meisten Menschen zu fügen. Es ist sehr interessant, dass die Hervorhebung von Kaspars menschlich schönster Eigenschaft, seiner ungewöhnlichen Güte und Gutmütigkeit, symptomatischerweise immer in einem Atem mit dieser Gefügigkeit auftaucht. Schon die erste Bekanntmachung des Bürgermeisters Binder rühmt seine Ergebenheit und Folgsamkeit. Dass der Lehrer Meyer, der prinzipienfesteste und gnadenloseste aller Pädagogen, die sich mit Kaspar befasst haben, ihn lobt, wenn und solange ihn Moralität im Sinne von Artigkeit, Gefälligkeit, Dienstfertigkeit, besonders, wie es bei Meyer heißt, gegen Vornehme und Höhere auszeichnet, das versteht sich. Aber auch Feuerbach, der ganz und gar nicht zu den servilen Charakteren und auch nicht zu den Dompteuren zählt, der an Kaspar das Selbstdenken, Sie erinnern sich an den Pyrrho, das Selbstdenken, das Beharren auf der eigenen Erfahrung schätzt, stellt ohne Einspruch, ohne Widerspruch fest, seine Folgsamkeit gegen alle diejenigen Personen, welche väterliche Autorität über ihn erlangt haben, war unbedingt und ohne Schranken. Man geht wohl nicht zu weit, wenn man in diesem unbedingten Lob der Folgsamkeit wieder das Prinzip Selbstbestätigung, den Willen zur Macht, entdeckt, der indes eines immer vergisst, dass nämlich genauso wie in erkenntnispsychologischer Hinsicht die Wahrnehmung von Realität an Widerstandserlebnisse geknüpft ist. Auch der andere als anderer nicht ohne Widerstandserfahrung wahrgenommen werden kann. Abgesehen davon kann man ja wohl fragen, ob bloße menschliche Echos oder Doubletten nicht vom Überfluss sind. Freilich erforderte dieser Standpunkt eine Beweglichkeit, eine Fähigkeit zum Beziehen und auch zum Ertragen von Distanz, zu der sich die Trägheit der Herzen, von der Jakob Wassermanns Kaspar Hauser Roman spricht, nur sehr schwer bequemt. Die menschliche und pädagogische Wirklichkeit sieht, wie wir wissen, in der Regel anders aus. Es ist sehr bezeichnend, dass selbst Karl Gutzkos Söhne Pestalozzis, die das pädagogische Thema Kaspar Hauser erklärtermaßen rousseauistisch ausformulieren, nichts Eiligeres zu tun haben, als den angeblichen Urmenschen, die vorurteilsfreie menschliche Tabula rasa, wieder für ihre Erziehungs- und Anpassungsvorhaben zu beanspruchen. Da heißt es, Vater, Vater, den will ich erziehen zum Muster der Menschheit. Eine Seelenknospe, einen reinen, unentweihten vom Leben, von der Schule, vom Staat, von Kirche, Haus, Gesellschaft, noch unvergifteten, und dann ein sehr bezeichnendes Wort, Begriff, den werde ich zum Menschen machen. Man darf wohl kommentieren, der arme Kerl, immer muss er der wahre Mensch sein. Offenbar, das lässt sich hier wohl beobachten, schützt auch Idealisierung vor dem Prinzip Selbstbestätigung nicht. Ja, Idealisierung kann gerade einer der Wege sein, den anderen als anderen zu verfehlen. Die Enttäuschung und in ihrem Gefolge die sich als Gerechtigkeit verstehende Rache pflegt die Konsequenz zu sein, nicht die selbstkritische Frage nach der Berechtigung der Erwartung. Die späte Geschichte Caspar Hausers, die Ansbacher Geschichte vor allem, ist voll davon. Als die unverstellte wahre Natur zu lügen anfängt, das ist die erste der Todsünden, der sogenannten Todsünden, die man Caspar Hauser vorgeworfen hat, sind auch die freundlich gesinnten Naturanhänger schockiert. Als ob die Lüge nicht eine notwendige Reaktion sein könnte, wenn der Wahrheit die Strafe auf dem Fuße folgt. Und die Eitelkeit, mit der die hochgeschätzte Bewusstlosigkeit des paradiesischen Menschen verloren gegangen ist, Kaspars zweite Todsünde, kann wohl nur dann Befremden hervorrufen, wenn man sie nicht als notwendiges Resultat seiner Geschichte begreift. Abgesehen natürlich davon, dass Narzissmus für uns Nebenmenschen zwar immer schwer zu ertragen, aber doch wohl nicht die Sünde aller Sünden ist. Nur wenige Bezugspersonen haben hier wirkliches Verständnis für Caspar Hauser gehabt. Wirkliches Verständnis, das durchaus nicht zu verwechseln ist mit bloß nachsichtigem Verzeihen. Ja, man kann sogar sagen, dass sofern die Enttäuschung seiner Umgebungen oft nur allzu bereitwillig anmutet, sich sogar Wassermanns Verdacht aufdrängt, dass man in ihr, in dieser Enttäuschung, Entlastung von jenem Vorwurf nämlich gefunden habe, der von seinem Wesen einst ausgegangen war. Aber wie dem auch sein mag, in Gestalt des bereits mehrfach erwähnten Lehrers Meyer hat die Dressur- und Assimilationspädagogik des 19. Jahrhunderts schließlich Ernst mit Caspar Hauser gemacht. Wer jemals das gepanzerte Gesicht dieses Lehrers mit dem seines Zöglings verglichen hat, hat sicherlich auch gespürt, was sich hinter der Maske der Verantwortung und Strenge alles an Selbstgerechtigkeit verbergen kann. Diese Assimilations- und Dressurpädagogik war sich immer sicher, dass zwischen dem Lebensnotwendigen an sich und dem für dieses Leben notwendigen Nürnberg oder Ansbach um 1830 überhaupt kein Unterschied bestehen konnte. Und sie hat auch im Fall Caspar Hauser keinen Zweifel daran gelassen, dass es darauf komme, den Eigenwillen des Menschen zu brechen. Wie weit das reicht, haben wir ja in unserer Epoche neuerdings wieder sehr intensiv durch die Schriften von Alice Miller gelernt. Etymologisch kann man sich das vielleicht an einem Begriff anschaulich machen, der diskreditiert worden ist. Eigensinn. Der Eigensinn ist ja das, was man auf dem schnellsten Wege aus Kindern und erwachsenen Individuen heraus erziehen muss. Wenn man ihn aber wörtlich nimmt, ist es der eigene Sinn. Zum unseligen Ende dieser Art von Pädagogik zeichnet sich denn auch ein Erziehungserfolg ab bei Kaspar, der alle Schreberherzen mit Gewissheit höher schlagen lässt. Der gutmütige Kaspar exerziert mit dem Gewehr. Die Personifikation der reinsten kindlichen Gutmütigkeit und Güte entwickelt einen Lebensplan, in dem neben anderem Hausrat auch eine Frau vorkommt. Und Bürger Kaspar hätte womöglich in allen Bereichen jene Folgsamkeit so hoch geschätzt, die er schon als Zögling an den Hunden so sehr gelobt hat. Damit aber wäre auch aus dem, was dieser Gesellschaft einst als Natur begegnet war, vollends das bis zur Unkenntlichkeit Vertraute, aus dem einzigen Geschöpf seiner Gattung ein normales Exemplar geworden. Man darf also wohl abschließend fragen, ob das Wesen dieses Findlings, selbst wenn er nicht ermordet worden wäre, eine wirkliche Überlebenschance in dieser Welt gehabt hätte. Damit aber fragt sich auch, ob das Verbrechen am Seelenleben dieses Menschen, von dem Anselm Feuerbach in seiner unüberbotenen Fallstudie spricht, nicht auch in der Zeit nach seiner Auffindung eben in den Auswirkungen des Prinzips Selbstbestätigung zu suchen ist. Das wäre ein bedenkliches Resultat, das auch melancholisch stimmen könnte, wenn es nicht umso energischer gegen dieses Prinzip protestierte. Im Sinne dieses Protestes möchte ich sozusagen als Moral von der Kaspar Hauser Geschichte, wenn Sie so wollen, auch als eine Art verspätetes Wort zum Sonntag, abschließend einige Maximen zu formulieren versuchen. Maximen im kantischen Sinne, nicht Imperative, auch wenn sie die Form eines Imperativs haben. Die Grundmaxime könnte folgendermaßen lauten: Habe Respekt vor der Andersartigkeit des Anderen. Das soll näherhin erstens heißen, habe Respekt vor der Unbekanntheit des Anderen. Halte deine Neugier und dein Vorurteil in Grenzen. Glaube nicht, umso mehr zu wissen, je weniger du tatsächlich weißt. Erkenne dich selbst in der vermeintlichen Erkenntnis des Anderen. Das heißt zweitens, habe Respekt vor der Eigentümlichkeit des Anderen. Lasse ihm sein besonderes Leben, idealisiere oder assimiliere es nicht. Die dritte Maxime schließlich kann lauten, habe Respekt vor der Selbstbestimmung des Anderen. Widerstehe dem Prinzip Selbstbestätigung als Gestalt des Willens zur Macht. In diesen Maximen erhält eine alte Lehre der sogenannten negativen Theologie ihren mitmenschlichen Sinn, wenn wir sie mit der Philosophie des 19. Jahrhunderts oder auch der Literatur des 20. auf die Füße stellen und im Auge behalten, dass ihre Praktizierung ebenso schwer wie wünschenswert ist. Diese Lehre lautet, wie Sie wissen, du sollst dir kein Bildnis vom Anderen machen. Das heißt hier, schaffe dir niemandem nach deinem Bilde. Verzichte darauf, den Anderen so zu wollen, wie du bist. Das ist es, wie ich meine, was mit aller Eindringlichkeit schließlich aus dem Fall Kaspar Hauser spricht. Ich danke Ihnen.
Honorarprofessor Dr. Ludger Lütgehaus wurde am 17. Dezember 1943 in Cloppenburg geboren. Er studierte Germanistik, Philosophie, Pädagogik und Geschichte in Freiburg. Er wurde in Freiburg 1976 promoviert mit seiner Arbeit Hebbel, Gegenwartsdarstellung, Verdinglichungsproblematik, Gesellschaftskritik. Seine Habilitation erfolgte in Siegen aufgrund einer weiteren Studie über Friedrich Hebbel. Während der 1980er Jahre lehrte er dort und an der Emory University in Atlanta, Georgia. Er ist Mitglied des Penn-Zentrums Deutschland und war 1997 als Max Kade Distinguished Visiting Professor an der University of Wisconsin in Madison. Wegen seiner zahlreichen einschlägigen Veröffentlichungen und der Herausgabe der Werke Arthur Schopenhauers ist Lütgehaus mit zahlreichen Auszeichnungen und Preisen bedacht worden. Darüber hinaus ist er mit weiteren Veröffentlichungen und als Herausgeber der Werke Fritz Mautners sowie zuletzt Friedrich Nietzsches an die Öffentlichkeit getreten. Der Text des Vortrages ist veröffentlicht in dem Band Kaspar Hauser, seine mysteriöse Ermordung, sein hartnäckiges Weiterleben, zusammengetragen und herausgegeben von Alfons Wiesinger mit einem Essay von Ludger Lütgehaus und einer Darstellung des Kriminalfalles durch Baron Alexander von Artin, erschienen in Freiburg 1983.